Hallo und herzlich willkommen zum Kinderherzen-Podcast, dem Podcast von und für Eltern und Familien herzkranker Kinder. Mein Name ist Nina Schwarzbauer, ich bin Journalistin und selbst Mama eines Sohnes, der mit einem komplexen Herzfehler zur Welt gekommen ist. Und weil ich weiß, wie viele Fragen, Unsicherheiten und Herausforderungen im Leben mit einem chronisch herzkranken Kind aufkommen, hole ich mir in jeder Folge fachkundige Antworten von ExpertInnen und lasse mich von den Erfahrungen anderer Familien inspirieren. Meine Gäste beantworten mir und euch in diesem Podcast unsere Fragen rund um den Alltag mit herzkrankem Kind, machen Mut und zeigen Wege auf, mit den besonderen Herausforderungen unserer Kinder umzugehen. Schön, dass du heute mit dabei bist. Hallo zu dieser neuen Folge, in der es heute um ein Thema geht, das auch alle Eltern vermutlich in der einen oder anderen Weise mal betroffen hat, und zwar um die postoperative Behandlung des Kindes. Also wie trägt man, wie hält man, wie bringt man das Kind wieder dazu, normal zu atmen, eventuelle Blockaden durch die OP zu lösen und so weiter. Und zu diesem Thema habe ich heute Unterstützung von Christina Lenz. Sie ist Physiotherapeutin für die Kinder hier am Herzzentrum in München und sie beantwortet mir heute alle Fragen rund um den postoperativen Umgang mit unseren Kindern. Hallo, liebe Christina, schön, dass du da bist.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Freut mich. Ja, sag uns doch einmal kurz, wie man sich so deinen Alltag vorstellen kann. Also was machst du und wann kommst du dazu? Hast du da immer einen festen Plan oder wirst du gerufen, wenn jemand Bedarf sieht? Erklär uns mal ein bisschen, wie man sich das vorstellen kann.
Genau, ich bin als Physiotherapeutin in der Klinik in erster Linie dafür da, Patienten während ihres Aufenthaltes zu begleiten. Das heißt, von der Aufnahme bis zur Entlassung. Das kann nach der OP sein, direkt von der Intensivstation weg. Am ersten Tag nach der Operation beginnt da oft schon die Physiotherapie. Oder wenn ein Patient aufgenommen wird aufgrund von einer Medikamenteneinstellung, einer Herzkatheteruntersuchung oder einer Lungenentzündung, veränderten Situationen, die einfach akut
Unterstützung brauchen in irgendeiner Form.
Genau, wo er sich verschlechtert und wo man physiotherapeutische Unterstützung benötigt, zum Beispiel eben im Sinne von einer Atemtherapie, indem dass er wieder auf die Beine kommt, einer Mobilisation. Da komme ich und helfe dem Patienten eben wieder durch den Alltag durch oder eben meine Kollegen.
100 Sekunden Herzwissen. OP am offenen Herzen. Bei einer Operation am offenen Herzen wird der Brustkorb eröffnet. Das Brustbein wird durchtrennt. Medizinisch nennt man das Sternotomie. Um das Herz freizulegen, werden auch umliegende Bänder, Sehnen, kleine Brustmuskeln und feine Nervenbahnen durchtrennt oder zur Seite gehalten. Manche Strukturen, etwa Teile des Thymus, werden entfernt. Die Brustkorbmuskulatur wird währenddessen weit gedehnt. Das belastet das Gewebe zusätzlich. Damit das Herz überhaupt operiert werden kann, wird es stillgelegt. Für diese Zeit übernimmt die Herz-Lungen-Maschine die Versorgung mit Sauerstoff. Zusätzlich wird der Körper auf etwa 32 Grad gekühlt, um Organe und Gehirn zu schützen. Nach der OP beginnt ein vielschichtiger Heilungsprozess. Das Brustbein wächst über mehrere Wochen wieder zusammen. Die Haut heilt oberflächlich schnell, aber besonders in den tieferen Schichten sowie bei Muskeln und Nerven dauert es länger. Es kann zu Taubheitsgefühlen und Berührungsempfindlichkeiten kommen. Auch die Lunge ist betroffen. Sie war teils kollabiert, das Zwerchfell unter Belastung. Deshalb ist gezieltes Atemtraining nach der OP essentiell. Bis der Körper sich vollständig erholt hat, vergehen rund 3 Monate. Bei Erwachsenen dauert dieser Prozess oft spürbar länger. Die Heilung bei Kindern verläuft deutlich dynamischer.
Okay. Und was sind so aus deiner Sicht die größten Herausforderungen für Kinder unmittelbar nach einer Herz-OP? Also sagen wir jetzt mal wirklich mit, also keine minimalinvasiven Geschichten, sondern wirklich mit geöffnetem Brustkorb.
Also ich glaube generell ist die Hauptherausforderung wirklich das Unwohlsein nach der OP. Mhm. Also ich würde es sogar ganz allgemein fassen, gar nicht so auf die Physiotherapie bezogen, aber dieser Moment, das ist eine unsichere Situation, es sind Materialien an ihnen dran, also Kabel, Schläuche, die vielleicht einen Druck machen, manchmal auch Schmerzen, die ihnen vielleicht Angst bereiten. Und ja, es ist eine Situation, die total fernab von dem ist, wo ein Baby zum Beispiel sich aufhalten sollte, ein Kleinkind, und in denen sie sich viel Sicherheit wünschen und suchen von ihren Eltern, von ihren Bezugspersonen, und die einfach nicht möglich ist auf die Art und Weise, wie es eigentlich sein sollte. Und ich glaube, das ist auch die größte Herausforderung, dass man es trotzdem versucht und den Kindern so viel Normalität wie möglich in dieser Zeit mitgibt. Und ob das beim Baby die Situation ist, dass es vielleicht doch ein bisschen ein Wochenbettkuscheln mit der Mama gibt und trotz vielleicht Medikamente, die das nicht so einfach machen oder Schläuchen und Kabeln oder ja, den Kindern die Angst zu nehmen in dieser Zeit und Sicherheit und Vertrauen zu vermitteln und das einmal, indem man Eltern begleitet, anleitet, aber auch man selbst eben Teil davon sein kann. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung und auch das, was ja, glaube ich, meine Arbeit seit Jahren trägt und ausmacht und das Herzblut weckt. Und
ja, was so dein Ziel ist quasi, dass genau, die Kleinen sich wieder wohler fühlen.
Ja, dass sie einfach auch ein Klinikalter kann gut und schön begleitet werden und im positiven Sinne einen unterstützen. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Wir können es nicht vermeiden. Mhm. Und ich glaube, die Hauptaufgabe, das ist die Hauptaufgabe der Physiotherapie, ihnen ja wieder ihr Leben ein bisschen zurückzugeben, diese normalen Bewegungen, das normale, leichtere Atmen und ja, die Welt zu entdecken und übers Bewegen, über das Schmerzfreisein, über das Entspannen und ja deswegen. Das Unwohlsein, das ist, glaube ich, das Hauptding, was man auffangen darf und soll.
Und wer bekommt Physiotherapie und wann? Also alle Kinder oder wenn was auffällig ist oder, jetzt hattest du gerade gesagt, manchmal geht schon ab Tag 1 los. Mhm. Also daraus schließe ich manchmal auch nicht. Also wie entscheidest du das?
Also die OP-Patienten werden standardmäßig am ersten Tag nach der Operation behandelt. Wir laufen in der Früh bei uns hier im Haus um 8 Uhr Visite mit den Kinderherzchirurgen und den Kinderkardiologen und bekommen einmal einen Überblick über die Intensivpatienten. Die werden alle behandelt, aber man entscheidet natürlich nach dem Zustand. Es gibt manchmal Patienten, die eine schwere Nacht hatten, schwierig aus der OP gekommen sind, wo man vielleicht noch abwartet oder weniger starke Behandlung oder intensive Behandlungen durchführt. Bei anderen ist es explizit gefordert, dass man mehr macht, weil sie vielleicht von der Lunge nicht gut sind und Unterstützung benötigen. Und dann geht es eben weiter über die Zeit, bis sie nach Hause gehen bei den OP-Patienten. Auf Normalstation ist es wirklich so, dass Patienten, die pulmonalen Problem haben oder vielleicht ein Frühgeborenes sind, ein Syndrom haben, dass man die von der Entwicklung her mitbegleitet, wenn sie einen langen Klinikaufenthalt haben oder sie eben akut eine Situation haben, neurologische Symptomatik wie ein Schlaganfall oder eine Hirnblutung, dass man da auch dann akut gleich angreift und den Patienten Tipps mitgibt, sie beübt und wieder fördert.
Jetzt stelle ich mir das total schwierig vor. Also bei einem Kleinkind kann ich es mir irgendwie vorstellen, aber bei einem Baby, wie macht man denn da Physiotherapie? Also
ja.
Die bewegen sich ja eh noch nicht so viel, gell? Also gefühlt und also in dieser Situation ja schon gleich dreimal nicht, weil sie ja gar nicht so viel können. Dann liegt da irgendwie ein Schlauch und dann können sie den Kopf nicht drehen und so. Also wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, ich glaube, man muss sich schon einmal ein bisschen in den Kopf rufen. Die Kinder lernen ja im Bauch schon sehr viel mit ihrem Körper. Sie setzen sich ja da schon auch mit Bewegungen auseinander. Sie nehmen schon so ein bisschen Raum- und Lagesinn wahr. Das Atmen ist ja das, so das Erste, was sie dann selbstständig übernehmen, wenn sie auf der Welt sind. Und dann lernen sie ja langsam erstmal mit der Welt klarzukommen und ihren Körper langsam zu entwickeln, gegen die Schwerkraft zu arbeiten, Muskeln zu trainieren. Und bei uns in der Klinik sind sie in einem Bett, in dem sie eigentlich gehindert werden, die Welt zu entdecken. Normalerweise ist ein Kind ja viel auf dem Arm bei den Eltern, kuschelt, wird getragen, hat da ganz viel Schwerkrafteinfluss und lernt viel Toleranz gegen Reize von der Außenwelt. Und das ist bei uns in dem Bett, wird das schon reduziert. Die Kinder liegen viel mehr. Das merkt man dann auch manchmal, wenn man an sie rangeht, dass sie viel sensibler reagieren, wenn was gemacht wird, wenn wenn man gewickelt wird oder auch dass die Atemsituation, wenn sich da was verändert, dass sie natürlich noch viel feiner reagieren und das kann sich natürlich auch wieder zurückentwickeln, wenn man das nicht fördert und vielleicht ist es eine Situation, in der das Kind vermehrt schlafen muss oder soll, vielleicht auch medikamentös eben in eine Schlafsituation gebracht wird. Und dann baut Muskulatur ab. Das heißt auch die Atemmuskulatur, die Muskulatur, dass man den Arm bewegt, dass das Kind vielleicht das Daumenlutschen, was es im Bauch gemacht hat, nicht mehr durchführen kann. Und dafür sind wir Physiotherapeuten dann da, diese Bewegungen zum Beispiel zu erhalten, durchzuführen, anzubieten, dass es vielleicht doch möglich ist, auch wenn man schwach ist und kraftlos, dass man wieder die Idee bekommt, dass ich mich bewege, dass die Gelenke nicht schmerzen, die Muskeln so weit wie möglich erhalten bleiben, man auch das Drehen toleriert, also dass es wirklich fürs Gleichgewicht auch und für den Lagesinn was entscheidend ist, dass man wieder, dass er nicht zurückfährt, dass man da nicht übersensibel reagiert. Und man kennt das manchmal, wenn man Kinder aus, zum Beispiel aus dem Bett raushebt, dass die sehr überfordert sind am Anfang. Aber weil der Körper sozusagen gerade damit noch nicht klarkommt, man muss es langsam wieder erarbeiten und aufbauen und oder eben erhalten. Und das ist eben die physiotherapeutische Aufgabe, einmal diese verschiedenen Aspekte zu berücksichtigen. Ob das eben die Lunge ist, die Bewegungen, die Alltagssituationen. Und bei den Kindern sieht das natürlich alles noch mal ein bisschen, ich sage jetzt mal, passiver aus.
Das heißt, ihr bewegt dann oder du bewegst dann einen Arm, ein Bein, du drehst sie dann und so. Also, weil du jetzt sagst, du bietest das an. Also, dann bringst du vielleicht den Arm in Richtung des Mundes und das Kind merkt dann so, oh, da wäre der Daumen in der Nähe oder irgendwie sowas.
Genau, also bei den Kindern läuft ja ganz viel am Anfang sehr unbewusst ab. Das heißt, die strampeln, die bewegen sich und dann kommt der Arm zum Beispiel ins Gesicht und dann, ah, das ist interessant, an dem Daumen nuckel ich oder an der Hand oder ich wiederhole das. Und Kinder, die eben an Geräten sind oder Medikamente nicht so die Möglichkeiten haben oder auch einfach aufgrund der Herzbelastung sich reduzierter bewegen, brauchen da ein bisschen Unterstützung, Angebote, dass sie die Motivationslage kriegen, das Interesse und dass man es dadurch einfach fördert.
Okay.
Und dann ist das ein bisschen ein passives Anbieten, aber es geht dann ganz oft ganz schnell auch wieder über in, dass sie es interessant finden.
Okay. Und wenn wir mal direkt auf die Zeit unmittelbar nach OP gehen für die Eltern, da fragen sich sicherlich viele, darf ich mein Kind überhaupt halten, anfassen? Was ist gut? Was tut meinem Kind gut? Aber was ist vielleicht auch für uns ein guter Weg, irgendwie in Verbindung zu bleiben, auch wenn es eigentlich schwierig ist, ne? Also du kannst ja dein Kind nicht einfach hochnehmen, auf den Arm nehmen und durch die Gegend tragen, wie es jetzt eben zu Hause vielleicht der Fall wäre. Was sagst du dazu? Was ist erlaubt? Was ist vielleicht sogar wichtig? Was würdest du sagen, sind so für Eltern die ersten Schritte nach der OP?
Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich glaube, das ist der Hauptpunkt, der die Eltern ja auch beschäftigt. Wie kann ich in Kontakt treten auch mit meinem Kind? Und ich finde es sehr wichtig, dass es gemacht wird. Es muss natürlich angepasst erfolgen. Und das kann variieren, wirklich, da ist die ganze Bandbreite dabei von, es ist ein Kind, das an der Herz-Lungen-Maschine ist, wo es deutlich minimalere Situationen sind, als wenn jemand wieder aus dem Bett raus kann. Und ich versuche das auch sehr früh zu integrieren und den Eltern da Tipps mitzugeben. Am Anfang ist es wirklich so, dass man bei den frisch operierten Patienten erstmal schaut, wie geht's ihnen, dass man vielleicht in der Früh die Pflege fragt, wie ist es gerade, kann ich mein Kind anfassen, berühren. Wenn es zum Beispiel gerade ein Medikament bekommen hat, dass es ruhiger ist, dann ist es vielleicht nicht der optimale Zeitpunkt gerade, aber man kann sich langsam aufbauen. Und ich glaube, da muss man auch mal ein bisschen dran denken, auch zu Hause, wenn die Kinder schlafen, man weckt sie nicht. Und die Kinder sind eben in einer Stresssituation, dass sie da natürlich Energie tanken, wenn sie schlafen, Kraft sammeln, dass sie diese Zeit gut durchhalten und dass man sich als Eltern das einfach auch mal in den Kopf holt, was würde mir gerade selber gut tun vielleicht, wenn man krank ist, dass man einfach weiß, dieser Schlaf ist Gold wert und dass man natürlich, wenn man das Kind anfasst, darüber nachdenkt, wie fasse ich es an und dass es vielleicht auch ruhig in der Situation bleiben kann und dass es eben nicht dieses Aufweckende ist, was man natürlich gerade in dem Moment nicht möchte, aber trotzdem Kontakt sucht. Und da möchte ich auch die Eltern bestärken, dass sie das machen. Am Anfang ist es oft mal ein Halten von Händen oder Füßen. Es ist sinnvoller, ein bisschen so flächiger zu greifen. Ich sage mal, die große, gut gemeinte Umarmung, dass man wirklich deutlich einfach einen Fuß zum Beispiel in die Hand nimmt, über Druck ihn hält, weil das beruhigend ist. Ja, wirklich diese was ich gerade meinte, die große Umarmung. Wenn die einen schön einhüllt, dann kann man entspannen und runterfahren. Und das ist ja das, was wir auch wollen. Mhm. Und wo man die Eltern auch gut integrieren und mitnehmen kann. Und was manchmal nicht das Optimale ist, wenn man streichelt. Aber einfach, weil es eine unruhige Bewegung ist, das natürlich eher so ein Wecken sein kann in dem Moment. Und die Kinder haben Medikamente, die sie vielleicht in ihrem Bewusstsein trüben und in der Wahrnehmung oder sie vielleicht empfindlicher sind. Und dann macht eine unruhige Bewegung natürlich noch mal mehr Unruhe. Und deswegen gerne anfassen, fragen, wie ist es gerade von der Situation? Und dann wirklich so diese großen, flächigen, gehaltenen Situationen sind oft die besseren. Und ich versuche auch, wenn Babys zum Beispiel eine Zeit lang nicht aus dem Bett raus können, dass die Eltern auch einfach mal den Kopf an die Wange vom Kind legen. Da Nähe bekommen. Eine ganz klassische Situation, die man zu Hause sonst im Wochenbett automatisch macht. Genau. Und ich glaube, das darf man auch in der Klinik, auch wenn da Schläuche dran sind. Man muss es vielleicht ein bisschen anpassen, aber es gibt dann auch Situationen, wo man wirklich auch mal eine Zeit lang mit dem Kopf neben dem Kind liegen kann. Dann schiebt man das halt vielleicht ein bisschen an die Bettseite, an die Bettkante, dass man da sich auch gemütlich hinkuscheln kann. Oder bei den größeren Kindern, die wollen ja dann auch gern am Gesicht von den Eltern spielen, dass einfach die Hand mal auf der Wange liegt. Und ich glaube, das darf man sich auch trauen. Und was ein wichtiger Punkt ist, glaube ich, dass die Eltern sich einfach auf ihre Intuition verlassen und die Kinder beobachten. Finden sie das gerade gut? Macht das sie eher unruhiger? Gibt es ihnen Sicherheit? Und das dann wahrnehmen und darauf reagieren. Und das ist natürlich eine besondere Herausforderung in der Klinikzeit, dass man das wahrnimmt. Aber ich möchte sie alle bestärken.
Also, keine Ahnung, wenn ich mich zurückerinnere, denke ich mir so, keine Ahnung, findet er das jetzt gut oder nicht oder ist es zu viel oder zu wenig, weil ich kenne ihn ja erst seit 3 Tagen.
Aber auch da, einfach, ich möchte sie alle bestärken, dass sie auf ihr Gefühl hören und dass man lernt das ja nur besser wahrzunehmen und ich finde, es ist so ein Try and Error. Man macht was und guckt und wenn das Kind überfordert reagiert, das ist vielleicht dann eben die Unruhe, Unsicherheit, dann vielleicht weniger.
Okay.
Und ein ganz wichtiger Satz, den ich mal in meiner Fortbildung gehört habe, ist, dass wir alle der ICE sind und die Patienten oder die Kinder sind die Schnecke. Und ich glaube, das muss man sich vielleicht auch manchmal visualisieren. Eine Schnecke, die man zu arg anfasst, zu viel Reize gibt, zieht sich in ihr Schneckenhaus zurück. Und wenn sie sich wieder traut, lockt sie sich langsam, kommt sie langsam wieder hervor und traut sich zu luren und zu schauen. Und ich glaube, so sind manchmal unsere kleinen Menschen auf der Intensivstation.
Sehr schön. Was würdest du Eltern so beim Hochheben und Tragen raten? Also ich schätze mal, den Anfang macht sowieso ihr, ne, dass ihr sagt, jetzt können wir vielleicht mal das Kind zum ersten Mal rausnehmen. Ich weiß gar nicht mehr, wickeln passiert am Anfang, glaube ich, im Bett, gell? Oder werden die dazu rausgenommen? Ich weiß es gar nicht. Aber also so kleine Bewegungen, die ja von Anfang an auch erfolgen müssen, ich glaube, da macht ihr ja den Anfang und zeigt erstmal und so weiter, aber dann für Eltern auch, wenn sie vielleicht das Gefühl haben, ja, jetzt würde ich es mir selber zutrauen. Was sind also deine Empfehlungen für so die ersten aktiven Bewegungen, die man so mit dem Kind macht? Gerne auch für Baby und Kleinkind jeweils.
Also ich glaube, der wichtigste Satz ist wirklich bei einem Patienten mit Brustbeinschnitt, dass man das Gewicht nicht unter den Armen trägt und sie unter den Armen hochhebt oder an den Armen zieht, sondern das Gewicht am Po hält, dass da sozusagen die Masse liegt und man den Rumpf und Kopf unterstützt. Das heißt, wenn ich das Kind rausnehme aus dem Bett, nehme ich am besten den Kopf, lege ihn mir in den Arm und dann den Po, dass ich da eben das Hauptgewicht vom Kind trage und dann kann ich es im Wiegegriff zum Beispiel aus dem Bett nehmen. Mhm. Bei den größeren Kindern, die kann man zum Beispiel im Bett aufsetzen. Dann geht es auch wieder darum, dass man die Masse am Po trägt, sie vielleicht auf die Hüfte setzt und den Kopf und Rücken stabilisiert. Und das ist eigentlich so die Hauptinfo, dass man eben dieses Gewicht am Po stützt und hält, weil der Knochen ja noch eine Heilungszeit hat und empfindlich reagiert auf zu viel Kraft. Und das möchte man vermeiden. Man darf bewegen, also die Kinder dürfen sich ganz frei bewegen, die Arme, die Beine. Die machen die Bewegungen, die ihnen nicht wehtun oder die, was in ihrem Rahmen sind. Die würden nie über den Schmerz hinausgehen.
Wollte ich gerade fragen, so Kleinkinder, ne, mit, also jetzt sage ich jetzt mal ab 1,5 oder so, die sich dann auch mehr bewegen wollen,
ja.
Die machen das intuitiv so, wie es für sie in Ordnung ist. Also die würden jetzt nicht zu viel Zug drauf geben von sich aus.
Also es gibt natürlich immer eine Gruppe, die da schon reinfällt, die sehr aktiv ist oder die das nicht ganz kontrollieren, weil sie vielleicht auch eine geistige Komponente mit dabei haben, dass sie das nicht so einsortieren können, vielleicht sich nicht so gut spüren oder wahrnehmen. Aber der Hauptteil der Kinder merkt, da ist was, die bewegen sich, ich sage jetzt mal vorsichtiger, skeptischer und probieren. Also man merkt das ganz oft bei Kindern, die eigentlich krabbeln, die sitzen und dann gehen sie langsam auf die Hände nach vorne, merken, okay, das geht nicht und gehen wieder zurück.
Mhm.
Also die haben noch ein besseres Gespür für ihren Körper und für sich. Also das, auf das, glaube ich, darf man vertrauen. Natürlich mit dem Punkt, wenn es zu wild wird, gehört es gebremst. Oder wenn es, ich vergleiche es auch mal gerne mit Kindergartensituationen, so Konkurrenz-Wettkampfsituationen sind, dann wird es außer Kontrolle, da muss man manchmal auch bremsen. Aber das große Ganze, würde ich sagen, hat ein gutes Gefühl, nimmt das wahr, spürt das. Und besonders Babys, die trauen sich gar nicht über ihren Punkt hinweg am Anfang. Die brauchen eher das Angebot, okay, trau dich mal, dass du das wieder machst. Oder auch die Kinder auf der Intensivstation, denen zeigt man langsam wieder, okay, schau, das kannst du. Du darfst das ruhig machen.
Okay.
Und der Hauptpunkt ist oft eben, deswegen ist es so wichtig beim Hochheben und Tragen, wir kommen als Erwachsene dazu und heben das Kind. Und da muss man einfach sich nochmal im Kopf rufen, okay, da ist die OP, da soll kein Zug drauf kommen, wie greife ich am besten, dass wir sozusagen keinen Reiz setzen als Außenperson, weil die Kinder sich eben gut spüren und wir das so der unkontrollierte Teil sind.
Und wie lange dauert diese Phase ungefähr? Also klar, ne, bei jedem wahrscheinlich ein bisschen unterschiedlich, aber so als grobe Richtung ein paar Wochen, ein paar Monate, also wie lange sollte man das so machen?
Also man spricht von der Knochenheilung, dass es wirklich 12 Wochen sind, bis sie wieder richtig stabil sind. Bei den Kindern ist es ja noch so eine Knochen-Knorpel-Verbindung, aber man sagt, wirklich so deutliche Reize wartet man wirklich 3 Monate ab. So wie Trampolinspringen ist ja doch eine, ich sage jetzt mal, deutliche Belastung. Aber so das normale Alltagsverhalten sind wirklich so 4 bis 6 Wochen, wo man streng ist. Und bei den Erwachsenen ist es wirklich eher so ein bisschen die längere Zeit. Und aber in Bezug auf diese starken, kraftvollen Sachen. Bei den Kindern ist auch ein Hauptpunkt, dass man aufpassen sollte, dass sie nicht fallen. Also wirklich Kleinkinder, die wieder das Laufen anfangen.
An die Hand nehmen.
Genau, lieber noch an die Hand nehmen, begleiten, dass sie nicht diesen abrupten, kraftvollen Moment haben, wo sie auf die Arme stürzen, weil das einfach eine große Erschütterung ist.
Okay. Und wie wirkt sich denn so eine Herz-OP allgemein auf die körperliche und motorische Entwicklung aus? Also gerade am Anfang, ja, wahrscheinlich so in den ersten 2 Jahren, wo wirklich jede Woche irgendwie nochmal wieder was dazukommt. Also sowohl jetzt von der Wahrnehmung als auch wirklich von den Bewegungsschritten. Wie würdest du sagen, bremst es schon deutlich ein? Kommt das alles wieder? Ist das einfach ein bisschen verzögert? Geht es danach sprungartig weiter? Was würdest du sagen?
Also zunächst ist es natürlich ein Rückschritt, also wenn das Baby ist, das ja normalerweise dann eben seine Wochenbettzeit hat, das Kleinkind, das vielleicht schon auf dem Spielplatz rumtollt oder das Schulkind, das seinen Alltag ja eigentlich schon selbst teilweise gestalten kann, sind eigentlich alle erstmal auf der Intensivstation in einem Bett, wo sie sich nicht frei bewegen können. Und dadurch reduziert es sich erstmal. Man weiß, Muskulatur baut relativ schnell ab. Es sind so in 3 bis 7 Tagen geht die schon zurück.
Oh, okay.
Und dann haben wir natürlich auch Medikamente, die eben die Wahrnehmung beeinträchtigen, verändern. Und wir machen ja auch im ersten Moment erstmal von der OP-Situation eine kleine Verschlechterung. Wir klauen ganz viel Energie. Die Kinder müssen dieses Tief erst ausgleichen. Und dann, finde ich, ist es aber ein Aufschwung, dass sie dann wirklich Kraft gewinnen, dass sie, ich sage mal, ökonomisch unterwegs sind. Wahrscheinlich, weil das Herz leichter klarkommt, besser pumpt. Und dadurch die Kraft gewinnen, sich wieder zu bewegen, Freude an der Bewegung zu finden und dann auch oft Entwicklungsfortschritte machen. Es gibt natürlich auch Patienten, die einen komplexeren Verlauf haben, Syndrome oder eben auch neurologische Punkte mit dabei sind, die das Ganze erschweren, wo man natürlich auch nicht sagen kann, wie ist die Auswirkung langfristig. Also man kennt das bei Frühgeborenen oft, dass die, wenn sie zu früh sind, das Zeitfenster bis zur Geburt aufgerechnet bekommen. Und bei Herzpatienten oder Herzkindern gibt es so ein Schema oder so eine Strategie noch nicht. Aber ich glaube, es wäre sinnvoll, die Klinikzeit aufzurechnen, weil das ist oft das Zeitfenster, was sie brauchen, um die Entwicklung auszugleichen. In der Klinikzeit sind sie oft damit beschäftigt, zu atmen, ihre Kreislauffunktion aufrechtzuerhalten und haben nicht viel Energie, sich zu entwickeln. Und wenn man Patienten anschaut, es gibt ja Einkammerherzkinder, die später nochmal zu einem dritten Eingriff kommen und ich rechne dann immer grob die Klinikzeit drauf, dann sind die ganz gut mit ihrer Entwicklung dabei. Es gibt natürlich die verschiedenen Aspekte, geistige Entwicklung, die spielerische Entwicklung, das Motorische, die man beleuchten kann. Das war jetzt natürlich jetzt viel auf das Motorische bezogen, dass sie sozusagen in dem Bereich mehr Zeit brauchen, weil für das Motorische entwickeln brauche ich Kraft und Energie und das Herz ist da der Chef. Wenn ich gerade keine Ausdauer fürs Bewegen habe, dann kann ich das nicht vorantreiben. Und deswegen braucht es diese Klinikzeit als Ausgleich, dass man es sozusagen nachholen kann und dann gleichen sie es.
Das heißt, es wäre bei manchen dann 4 Wochen und bei anderen vielleicht auch mal 4 Monate, also je nachdem.
Genau, je nachdem, wie lang die Zeit ist. Deswegen kann man es leider nicht so vergleichen. Es gibt ja, ich sage jetzt mal, diese Meilensteine und die greifen da natürlich weniger.
Und diese Heilungszeit danach, diese 3 Monate, sind die auch noch relevant oder würdest du sagen, nee, da passiert dann schon wieder was?
Da passiert schon wieder was. Also es ist wirklich so die Zeit, wenn die Kinder fit genug sind, nach Hause gehen, dann fangen sie wieder an, Kraft zu schöpfen.
Okay.
Man muss sich vorstellen, in der Zeit, in der sie stationär sind, ist ein Zugang an ihnen dran mit Infusionen, dass sie vielleicht eben mehr ans Bett gebunden sind oder vielleicht sind sie Kinderwagen mobil, aber es ist nicht das, was sie sonst selbst entdecken würden, frei unterwegs sind oder auf dem Arm getragen werden. Und das ist eine Situation, in der Kinder viel lernen, die Körperspannung verändern können, viel spüren, sich frei bewegen können. Also bei Säuglingen geht das zu einem gewissen Teil noch, aber sie sind ja oft stationär, weil sie Schwierigkeiten haben, vielleicht von einer Sauerstoffunterstützung wegzukommen, Medikamente zur Unterstützung benötigen, dass ihr Kreislauf wieder stabiler ist.
Jetzt sind es ja schon recht spezielle Anforderungen oder eben wie du halt auch sagst, dann haben die Kinder auch länger Zeit für bestimmte Entwicklungsschritte. Wenn man jetzt zu Kinderärzten geht oder Hebammen oder gut, Physiotherapeuten wissen es wahrscheinlich, aber also inwiefern ist denn sowas bekannt, dass die Bedingungen bei Herzkindern etwas anders sind oder inwiefern sollte man als Eltern darüber kommunizieren, dass andere wissen, wie sie mit dem Kind umgehen sollen oder inwiefern Bewertungskriterien vielleicht auch einfach nicht so passen?
Ja, also es ist ein Punkt, ich glaube, es ist ein sehr spezielles Klientel und ich versuche die Eltern zu bestärken, indem dass sie ihr Kind beobachten und einschätzen. Und im Falle dessen, dass sie sich unsicher sind, auch wirklich an das Spezialzentrum wenden. Und wenn das vielleicht das Herzzentrum jetzt hier in München ist, wo sie nachfragen können. Ich habe das Gefühl, dass ganz viel Unsicherheit da noch besteht und vielleicht auch Informationsbedarf für die außenstehenden Berufsgruppen. Dass es, vielleicht braucht es da auch mal langfristig eine Leitlinie oder etwas, wo man sich ranwenden kann, wie eben bei den Frühgeborenen, dass man dieses Zeitfenster aufrechnet oder ein Entwicklungsscreening für angeborene Herzfehler, weil ich finde zum Beispiel, dass angeborene Herzfehler sich gern energiesparend entwickeln, was ja auch total logisch ist. Sie versuchen das, was sie machen, so umzusetzen, dass es ihnen nicht so viel Kraft kostet und dadurch oft eine veränderte Entwicklung haben. Zum Beispiel, dass sie sich hinsetzen und Popo rutschen und darüber in den Stand gehen, weil der Weg über das Sitzen oder vielleicht wie es normalerweise geht, dass die Kinder robben, krabbeln, dann sitzen sie sich erst auf und dann nach oben arbeiten in den Stand nicht möglich ist, weil zum Beispiel die Brustmuskulatur oft schwächer ist, kraftloser und sie dadurch diesen Weg nicht so gerne nehmen oder er für sie einfach nicht in Relation steht, dass sie sagen, ich begebe mich in die Bauchlage, arbeite, da spiele, da trainiere meine Muskulatur und komme dann in den Sitz und in den Stand, sondern sie sagen, okay, ich gehen einen anderen Weg über das Sitzen nach oben. Und das sind Punkte, die, glaube ich, gerne mal beleuchtet werden sollten,
Die aber jetzt aus deiner Sicht nicht so bekannt sind in verschiedenen Berufsgruppen, die jetzt nicht unmittelbar mit Herzkindern zu tun haben.
Also bei Physiotherapeuten ist es schon bekannt, dass man das zum Beispiel bei Kindern mit Muskelschwäche auch kennt, dass sie diesen energiesparenderen Weg nehmen. Aber
bei Kinderärzten,
sind
dass man vielleicht nochmal sagt, im Übrigen, ne, also wir haben gehört, im Herzzentrum, die haben vielleicht noch ein bisschen länger Zeit, oder wenn der Kinderarzt oder die Kinderärztin sagt, oh, da sollten wir vielleicht nochmal drauf gucken, da sollte das Kind vielleicht schon weiter sein, dass man dann auch selber sagt, ah nee, ich habe aber gehört, das ist in dem Fall in Ordnung so oder so, dass man das vielleicht auch im Heftchen vermerkt, oder würdest du sagen, es macht Sinn, darüber zu sprechen?
Also bei Kinderärzten ist natürlich oft so, dass die ihre Meilensteine haben, die kontrollieren, die anschauen und dann, wenn etwas von der Norm abweicht, sagen, okay, da haben wir jetzt einen Bedarf, würden wir unterstützen oder dann weiterempfehlen zum Kinderorthopäden, Kinderneurologen, ins sozialpädiatrische Zentrum. Wir in der Klinik machen es so, dass wir ein Nachbehandlungsschema den Eltern mitgeben, wo ganz viel Information draufsteht zum Umgang, zum Handling, auch was beachtet werden soll, inzwischen auch sogar ein bisschen Richtung langfristig, dass man ihnen Bewegungsfreude zum Beispiel vermittelt, dass das ein wichtiger Punkt ist. Und das bekommen nicht nur die Eltern mit, wenn die Kinder in eine externe Klinik gehen, schicken wir das dem Klinikpersonal mit dem Verlegungsbericht mit. Und wir versuchen da, ich sage jetzt mal, weit zu streuen inzwischen, dass die Leute informiert sind oder informiert werden. Und sie dürfen auch jederzeit in der Klinik Rückfragen stellen. Also unsere Kontaktschwestern haben ja da auf den Knotenpunkt nach außen. Da tauchen gern mal auch Fragen auf über die von den Eltern über Therapiemaßnahmen oder Optionen oder Fragen von den Physiotherapeuten, wie sie damit umgehen sollen. Und das können sie auch gerne an uns stellen. Man kann auch mal durchrufen. Manchmal ist auch so ein Gespräch zwischen Therapeuten nicht verkehrt, um zu besprechen, wie kann man eine Situation anders anbieten, leichter anbieten, weil es wirklich komplex ist und wir haben einfach die Erfahrung mit diesen Patienten gut und ich glaube, das darf man auch in Anspruch nehmen. Das ist speziell und wir wollen ja, dass sie gut gefördert sind und ich finde, da ist der Austausch super wichtig und gern gesehen.
Also im Zweifelsfall quasi in der weiteren Betreuung jetzt zu Hause sich lieber nochmal an das Zentrum wenden oder auch zum Kinderarzt mal sagen, melden Sie sich doch nochmal da, ich habe das Gefühl, das ist vielleicht bei meinem Kind ein bisschen anders als so das Schema F, was man da anwenden kann, dass man da einfach in einem guten Austausch ist.
Genau, ich glaube, es ist immer wichtig, ein guter Austausch. Also in erster Linie natürlich immer erstmal den Kinderarzt oder den Kinderkardiologen vor Ort ansprechen. Die kennen das Kind, die sehen das regelmäßig. Aber wenn da eben weitere Fragen sind, man sich unsicher fühlt, darf man als Eltern wirklich aktiv einfordern und sonst sich auch an weitere Stellen wenden.
Ihr Lieben, eine kurze Werbung in eigener Sache. Dieser Podcast wird zu 100% von den Kinderherzen finanziert und ist damit nur eines von vielen Projekten, mit dem sich die Stiftung für Forschung und Therapie für herzkranke Kinder und ihre Familien einsetzt. Regionale Niederlassungen an drei großen deutschen Kinderherzzentren setzen sich auf verschiedenste Art und Weise dafür ein, das Leben herzkranker Kinder zu verbessern, zu verlängern und Herzfehler in Zukunft noch besser behandeln zu können. Um unseren Kindern weiterhin diese großartigen Chancen zu ermöglichen, ist der Kinderherzen e.V. neben dem Einsatz vieler Ärztinnen und Forschenden vor allem auf eines angewiesen: eure Spenden. Wenn ihr also diesen Podcast gerne hört, er euch hilft und ihr auch anderen Herzkindern und ihren Familien helfen möchtet, denkt doch, wenn ihr das nächste Mal etwas Geld übrig habt oder ein Geburtstag ansteht und ihr nicht wisst, was ihr schenken sollt, an eine Spende für die Kinderherzen. Damit helft ihr nicht nur Kindern wie unseren, ihr könnt die Spende durch einen Spendenbeleg auch steuerlich absetzen. Weitere Infos und einen Spendenlink findet ihr in unseren Shownotes oder unter www.kinderherzen.de.
Wie ist es denn mit der berühmt-berüchtigten Bauchlage? Also ist ja eigentlich super wichtig. Ist es das bei herzoperierten Kindern auch? Kann es passieren, dass man die Kinder da zu früh überfordert? Oder würdest du auch da sagen, die Kinder suchen sich das selber? Wahrscheinlich eher nicht. Also Bauchlage ist ja eh oft ein bisschen unbeliebt. Was wären da deine Tipps quasi zum Thema Bauchlage?
Also grundsätzlich ist natürlich zu wissen, dass die aktive Bauchlage, also wirklich die, wo man Richtung Stützen geht und Kopf heben, sehr wichtig ist für die Kopfkontrolle, für die Rumpfkontrolle. Und das wirklich egal, ob ein gesundes Kind, ein herzkrankes Kind. Das ist die Basis fürs Training, dass man später gut aufrecht seinen Körper tragen und halten kann. Und in Bauchlage übt man auch, dass die Hände das Stützen lernen oder auch das Abfangen, was natürlich wichtig ist, wenn man später läuft und vielleicht stürzt, dass die Arme kraftvoll gegenhalten können. Und ich weiß, das ist die Hauptsorge der Eltern, dass die Bauchlage sehr anstrengend ist. Meine Erfahrung ist, wenn man Kinder auf dem Bauch legt, dass sie schon gern mal auch zeigen, okay, das ist jetzt anstrengend. Aber wenn man sie richtig ablenkt, es doch dann ganz gut finden und sagen, okay, dafür lohnt es sich jetzt zu arbeiten. Ich fange ganz oft an, die Bauchlage einfacher zu machen. Und das ist zu dem Punkt von davor. Das ist eine Erfahrung, dass man, die ich hier gemacht habe, dass es leichter ist, die Schwerkraft auszuschalten für die Kinder oder halt zu reduzieren. Das heißt zum Beispiel, dass man eine Bauchlage anfängt über die Schulter, wo die Schwerkraft wenig Einfluss hat auf die Energie, die das Kind aufbringen muss für das Kopfhalten. Im Verhältnis zu der Position, wenn es auf der Ebene liegt. Und wenn man so anfängt, das Kind über die Schulter zu tragen, das kennt man bei jedem Kind, dann finden die das ganz interessant. Das ist schön rumzugucken. Das heißt, sie haben richtig Spaß dabei und können langsam anfangen, den Kopf zu kontrollieren, zu üben. Und nach kann man das runterarbeiten, dass das Kind normal auf dem Boden liegen kann und hier schafft, den Kopf zu heben. Und
jetzt hast du gerade gesagt, es ist anstrengend, ist es auch schmerzhaft?
Ich glaube nicht, dass es schmerzhaft ist. Das ist nicht mein Eindruck, wenn man die Kinder hinlegt. Also die ersten zwei Wochen, da ist schon das so, dass man, da möchte man ja auch noch nicht auf die Bauchlage, da vermeidet man es noch aufgrund der Wundheilung. Und da wäre es meiner Meinung nach schon auch ein Zeitfenster, wo man sehr empfindlich ist in dem Bereich. Aber wenn man dann anfängt, auch die Kinder in der Klinik, den Eltern mal auf die Brust zu legen, zum Kuscheln, dass sie Körpernähe haben, die nehmen das ganz gut an. Und deswegen, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass es schmerzhaft ist. Ich glaube, es ist ungewohnt. Sie kennen das noch nicht so. Und Bauchlage ist ja generell, man möchte ja was sehen. Man möchte den Kopf heben. Und das ist das, was, glaube ich, die Herzkinder so anstrengt. Dieses, ich möchte ja was mitkriegen. Ich muss meinen Kopf heben. Und das, glaube ich, ja, können sie zum gewissen Teil ausreizen, aber das machen sie natürlich nicht open-end. Ja. Und deswegen, ich glaube, es ist wirklich die Motivationslage, die man schaffen muss und es erstmal leichter machen und sich langsam aufbauen. Ja. Darin auch bestärken. Ich glaube, das ist wichtig. Sie ist nicht, für mich ist sie nicht riskant, weil ich Kinder beobachte, wenn es denen zu anstrengend wird, werden sie eher ruhig und legen ihren Kopf hin.
Okay.
Also die hören auf zu arbeiten, weil sie sagen, jetzt bin ich mit zum Beispiel Atmen beschäftigt. Es gibt natürlich auch Kinder, die sich in Rage schreien, weil es ihnen zu anstrengend ist. Da muss man natürlich dann auch stoppen und aus der Situation rausgehen. Aber ich würde sagen, im normalen Verhältnis, wie man das bei jedem Kind machen würde, wenn es in der Situation unglücklich ist.
Okay.
Aber ich glaube, man darf da sich rantrauen, Kinder über die Schulter tragen, einfach beobachten, wie sie es machen. Und man spürt sie gut, man merkt, wie sie atmen, beobachten, aber ruhig auch trauen.
Und was würdest du sagen, sind so Anzeichen dafür, dass man die Kinder vielleicht nochmal auch zu Hause dann speziell unterstützen sollte? Also entweder bei Schmerzen oder gibt es irgendwas, wo du sagst, also wenn das und das auftritt, sollte man vielleicht auch mal zu Hause über Physiotherapie nachdenken? Irgendetwas, wo du sagst, ja, wenn das und das der Fall ist, dann würde ich mich da nochmal speziell an Fachpersonal wenden. Da reicht es dann vielleicht nicht mehr als Eltern zu unterstützen.
Also ich glaube, ein wichtiger Punkt ist wirklich so Lieblingszeiten. Das ist, beginnt ja schon im Säuglingsalter. Wenn die Kinder gerne auf eine Seite gucken, eine Körperseite, die Hand gerne zum Mund führen, das ist so ein Punkt, der auch gern durch die Klinikzeit entsteht, durch die Zugänge, durch vielleicht auch den Lichtanfall von einer Seite, dass man da wirklich auch frühzeitig reagiert. Das ist oft ein Punkt, der gesehen wird, wenn die Kinder nicht ins Drehen kommen, weil da merkt man diese Seitenabweichung. Aber ich finde, da muss man wirklich auch frühzeitiger beginnen, wenn das Kind schon vermehrt auf eine Seite guckt, dass man da schon angreift, ansetzt. Da kann man auch als Eltern schon viel anfangen, indem man das Kind von der anderen Seite anspricht, anders lagert. Und in der Zeit, in der das Kind noch viel liegt, ist es so einfach, dagegen vorzugehen oder dran zu arbeiten, dass das Kind sich leichter weiterentwickelt. Anderer Punkt ist, wenn die Körperspannung sehr wenig ist, die Kinder sehr schlapp sind, dann brauchen sie natürlich Unterstützung, dass sie zu Kräften kommen, dass man ihnen zum Beispiel diese Bauchlage so anbietet, dass es für sie einfach möglich ist oder auch ein Strampeln. Dass, wenn das ganze Beinheben zu anstrengend ist, dass man den Hebel ein bisschen verkürzt und es ihn einfacher gestaltet. Oder wenn es zu viel Körperspannung hat und sich überstreckt und in die andere Richtung bäumt, dann kommt es schlecht mit seinen Händen Richtung Mund. Und das ist vielleicht aufgrund von der Schonhaltung, aufgrund von Schmerzen, vielleicht Verspannungen, die durch die Zeit entstanden sind, dass man die lockert, dass man die Kinder wieder nach vorne holt, indem man vielleicht Spannung löst. Manchmal muss man auch schauen, was verschiedene Punkte sind, die da Stress auslösen können. Und ich finde, das sind Situationen, da kann man ihnen raushelfen. Und da darf man auch Unterstützung und Hilfe einfordern. Zu der schwachen oder geringen Körperspannung kann man auch sagen, ein Punkt ist oft, dass sie spät anfangen, den Kopf zu halten.
Also was ich jetzt so rausgehört habe, ist quasi, dass du sagst, alles, was so in die Extreme geht, also eher schlaff oder sehr angespannt oder wirklich nur in eine Richtung, was jetzt nicht bedeutet, dass wenn das Kind irgendwie dreimal nach rechts und zweimal nach links schaut, dass man dann sagt, das war jetzt einmal zu viel nach rechts oder so, ne? Sondern alles, wo einem auffällt, dass es jetzt wirklich ein Zustand, der sehr, sehr ausgeprägt ist.
Genau. Dass man da auf alle Fälle sich Unterstützung holt. Ein Punkt ist auch zum Beispiel die Fortbewegung, wenn man merkt, das Kind fängt nicht das Robben an, nicht das Krabbeln oder es kommt nicht ins Sitzen oder ins Laufen. Man hat ja die U-Untersuchungen, spätestens da wird es vom Kinderarzt eigentlich festgestellt und wenn der da etwas feststellt, dann wirklich auch Therapiemaßnahmen einfordern. Aber wenn einem das vorzeitig auffällt, auch gern dann aktiv ansprechen, weil man weiß selber, so Arzttermine, das ist manchmal auch ein kurzes Zeitfenster. Das Kind zeigt nicht immer alles. Man ist da auch,
Ja, man ist in so einer Testsituation, ne? Man kann nicht immer alles abrufen und es ist jetzt irgendwie, genau, es ist ja auch so standardisiert, dass nicht immer alles eins zu eins so abgefragt wird, wie es im Alltag auftritt.
Genau, also wir hatten ja vorher, dass man darf den Kindern schon noch mehr Zeit draufrechnen, aber auch trotzdem beobachten, sind wir gut unterwegs. Ja, wenn ich merke, mein Kind ist sehr platt, es mag sich generell nicht so gern bewegen. Klar, wir haben den Herzfehler, aber es soll sich ja trotzdem gut entwickeln können. Und dann braucht man da vielleicht eine Unterstützung oder Begleitung. Also ich sehe es gar nicht immer so als Therapie. Ich finde es wirklich als Tipps geben, unterstützen. Wie kann es einfacher für das Kind werden, dass es gut groß wird?
Okay. Du hattest gerade am Anfang nochmal das Thema Atemtherapie angesprochen. Wie genau kann man sich das vorstellen? Also was ist da, was passiert da quasi bei der OP? Was ist dem Kind erschwert zu atmen? Und wie löst du das nach der OP wieder auf, dass das Kind wieder anders oder besser atmen kann?
Also ein entscheidender Punkt ist natürlich, Herz und Lunge gehören ja eng miteinander zusammen. Das Herz, wenn man es operiert, hat einen veränderten Blutfluss und der wirkt sich auf die Lunge aus, wodurch sie, ja ich sage mal, ein bisschen überfordert reagiert. Das kann manchmal sein, dass sie dann mehr Sekret produziert oder dass sich auch Flüssigkeit abpresst, dass man vielleicht Pleuraergüsse entwickelt. Und dann hat man eine Beatmungssituation, das heißt, das ist auch ein Moment, wo die Lunge anders sich ausdehnt, bewegt. Der Brustkorb, wenn der sehr lang beatmet wird, wird einfach von der Mechanik anders bewegt, als wenn wir ohne einen Tubus oder einen Beatmungsschlauch atmen. Und das Hauptziel ist im Endeffekt, die Beweglichkeit von dem Brustkorb aufrecht zu erhalten, das Sekret, das da anfällt, gut locker zu machen, dass das Kind das gut abhusten kann und auch Schmerzen zu lindern durch den Eingriff, durch die Schläuche, die an ihm dran sind. Und der Hauptpunkt ist natürlich, die Atmung zu vertiefen, weil wir brauchen diese vertiefte Atmung, dass das Herz entspannt arbeiten kann, dass es keinen Widerstand hat, gegen den es arbeitet, damit der Körper dann ausreichend Sauerstoff aufnehmen kann. Und es gibt verschiedene Techniken. Das ist natürlich was bei den Kindern eher passiv stattfindet, über verschiedene Techniken, sie zu lockern, zu entspannen, Lageveränderungen. Lageveränderung ist ganz wichtig für die Lunge, dass sie gut durchblutet und gut belüftet wird in allen Bereichen. erreichen. Und darüber mobilisiert man die Flüssigkeit oder das auch Sekret und macht es dem Kind leichter, das loszuwerden, um ja, die Lunge in einer guten Situation zu haben, dass sie bereit ist, genügend Sauerstoff aufzunehmen.
Und bei den älteren Kindern könnte ich mir vorstellen, dass es da dann schon wieder ein bisschen aktiver passiert, oder? Also gerade wenn die dann, keine Ahnung, ab 3, 4 dann auch schon gut verstehen, was man mit ihnen bespricht und so und dann vielleicht auch tief Luft holen können oder das zumindest versuchen oder so, dass es dann nochmal ein bisschen anders aussieht.
Genau, also man kann oft auch schon bei 2-3-jährigen Kindern anfangen, dass man sie bestärkt, dass sie abhusten. Die merken dann auch, wenn sie gehustet haben, dass losgeworden sind, dass es ganz gut ist. Man muss nur am Brustbein oft stabilisieren, dass es ihnen nicht so unangenehm ist.
Durch die
Erschütterung, genau, dass man eine Hand drauflegt und die Bewegung ein bisschen abfängt, die da durch den Brustkorb fährt, dass es eben nicht zu stark Schmerzen verursacht, dann wiederholen die das auch und reinigen selber ihre Lunge ganz gut. Und da muss man schauen, je nachdem, wie die Kinder offen sind für Therapiegeräte, es gibt so Atemtrainer, zum Beispiel eins ist so ein Pusterohr mit einem Styroporball, den sie dann kräftig pusten dürfen und durch die Gegend schießen können, dass man einen guten, kräftigen Atemstoß trainiert. Und das macht denen natürlich auch Freude. Und manchmal braucht es ein bisschen Zeit. Am Anfang sind sie sehr skeptisch mit neuen Sachen. Und wenn sie dann merken, das ist okay, dann setzen die das auch ganz gut um. Und dann wird es aktiv auch. Und da gibt es natürlich verschiedene Atemtrainer, mit denen man dann üben kann, je nach Situation, mal zur Atemvertiefung, mal zum besseren Abhusten.
Wenn wir uns mal die Narbe anschauen, was können wir denn als Eltern für die Narbenpflege tun und was macht ihr vielleicht auch schon ganz zu Beginn? Also was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Tipps, sowohl von der Beweglichkeit als auch vielleicht von der Optik, dass man dann sagt, das wird dann irgendwann schön glatt und man sieht es vielleicht gar nicht mehr so sehr.
Ja, also das Wichtige am Anfang ist wirklich, die Narbe in Ruhe zu lassen. Die wird ja wirklich regelmäßig, wenn desinfiziert, und sonst möchte man die relativ in Ruhe abheilen lassen. Was wichtig ist, keine Krusten abholen, sauber halten, dass da kein Essen, kein Trinken dran kommt oder auch vielleicht Erbrochenes, wenn die Kinder spucken. Wenn es so ist, dann mit einem Desinfektionsmittel oder also Wunddesinfektionsmittel reinigen und dann geht es langsam los, wenn die Wunde gut verheilt ist, wirklich keine Krusten mehr dran sind, dass man beginnt, sie zu massieren oder auch einzucremen. Aber dazu muss sie wirklich vollständig verschlossen sein, dass man nicht Creme oder irgendwelche Substanzen in die Wunde einreibt. Und dann ist das Wichtige, dass man sie grundsätzlich einfach massiert und pflegt. Und da gibt es natürlich unterschiedlichste Produkte, Arten. Da muss man wirklich, glaube ich, wenn die Dermatologen noch mal explizit dazu befragen. Aber das Hauptding ist von Narben, dass man sie weich bewegen möchte, dass sie sich eben gut dehnen können, gut alle Bewegungen mitgehen können, nicht verbacken mit dem Brustbein drunter und dass sie geschmeidig sind und auch gut beweglich bleibt. Und das Pflegen, dass sie einfach von der Empfindung auch gut gefördert wird. Das sind einfach Hautnerven, die auch irritiert sind, die man dann trainieren kann, indem man die Wunde anfasst. Und dass auch Toleranz entsteht von den Kindern her, dass das nichts Schlimmes mehr ist, dass sie sich trauen, ihre Wunde anzufassen, dass sie zu ihnen gehört. Das ist für mich auch so diese psychologische Seite, dass sie stolz drauf sein dürfen, was sie geschafft haben. Und wenn irgendwie die Narben sich unschön entwickeln, würde ich wirklich sagen, auch dermatologisch vorstellen bei einem Narbenspezialisten. Da gibt es ja verschiedene Arten, dass man das gut begleiten kann. Und das sind wirklich die Profis dann für die Narbe.
Ist die Hautnarbe in irgendeiner Form anders zu behandeln als jetzt die Knochennarbe? Also sagst du jetzt, keine Ahnung, okay, das ist das eine, dass das irgendwie kosmetisch schön aussieht, dass es dehnbar ist und so. Aber fürs Brustbein kann man nochmal XY tun oder passiert das eine mit dem anderen?
Also die Hautnarbe, das ist natürlich ein großer Faktor, das Kosmetische, dass sie schön ausheilt, ohne große Narbenwucherungen, dass sie nicht verbeckt mit den Bereichen oder den anderen Schichten, wie eben dem Knochen. Vom Knochen an sich ist das Wichtige wirklich diese Zeit, dass man ihn schont am Anfang, dass er gut zusammenheilen kann und dann geht man grundsätzlich in die Bewegung. Und das ist aber so eine Haltungskomponente generell, dass man viel an der Haltung arbeitet, an der Brustkorbbewegung insgesamt, weil das sind ja, am Brustbein sind die Rippen mit dran. Das heißt, dass man auch vielleicht eine Atemtherapie langfristig macht, dass einfach der ganze Brustkorb schön beweglich bleibt. Aber das macht man wirklich nach dieser Zeit, wenn der Knochen wieder fest ist.
Machen Kinder das automatisch mit der Zeit oder würdest du sagen, es wäre schon sinnvoll, keine Ahnung, bis die Kinder 3, 4, 5 sind, immer mal wieder auch darauf zu schauen, auch mal von Experten drauf schauen zu lassen oder passiert es eh automatisch, wenn die in einer normalen Bewegung dann wieder sind?
Bei Erwachsenen ist es ganz oft so, dass automatisch Physiotherapie als Nachbehandlung verordnet wird. Das gibt es bei den Kindern leider nicht. Das würde ich mir wünschen, dass das oft standardisiert mitläuft, dass sie eine Zeit lang nachbegleitet werden. Ich würde für die Zeit oft empfehlen, dass man als Eltern die Haltung auch mit anschaut oder auch beim Kinderarzt nachfragt, wie sieht die aus, dass man da rüber einen Blick drauf hat und es beobachtet oder auch mal kinderorthopädisch anschauen lässt. Sonst bei chronisch kranken Kindern empfehle ich es wirklich, dass die regelmäßig zur Physio gehen und damit begleitet werden und dann haben die das gerne auch im Blick. Und die Kinder, es ist wirklich so, dass die sich oft selbst gut durchbewegen. Eher, wenn eine Schonhaltung Thema ist, dass sie da nicht richtig in die Bewegung finden, dass sie da viel Unterstützung brauchen, dass das gut mobilisiert wird wieder.
Und das würde man aber als Eltern quasi merken, wenn da was nicht richtig funktioniert. Also wenn einem als Eltern nichts auffällt, dann... Nein, ich sehe schon, du schüttelst so ein bisschen den Kopf.
Ja, ich habe es... Ich glaube, die Eltern sehen sehr viel, aber ich glaube, es ist oft so diese Unsicherheit, ist es noch normal oder nicht?
Ja.
Es ist natürlich... Aufgabe der Ärzte, der Therapeuten ist, zu sehen und rauszufiltern und zu begleiten. Und ich möchte Eltern bestärken, dass wenn sie was sehen, dass sie es auf alle Fälle ansprechen und dass sie sich da trauen.
Ja, also würdest du sagen, lieber einmal mehr drauf gucken lassen und sicher sein und vielleicht auch einmal vorsorglich, ohne dass einem irgendwie was auffällt. Schaden kann es nicht.
Ja, bin ich schon der Meinung, weil ich finde, man kann frühzeitig viel mehr abfangen und darüber ein gutes Fundament schaffen, als wenn man dann eine Schwierigkeit hat und nacharbeiten muss.
Ja, okay. Was würdest du sagen, sind so deine wichtigsten Tipps, wenn wir jetzt mal alles zusammenfassen, für die Zeit nach OP, nach eurem Einsatz oder nach deinem Einsatz? Also wenn es nach Hause geht oder das, was auch die Eltern im Krankenhaus übernehmen können, was sind so deine Top-Tipps für die Zeit nach OP, damit die Kinder gut in ihre Kraft und in ihre Atmung zurückfinden? Was kann man da selber tun?
Ich würde sagen, das ist jetzt gar nicht so klassisch physiotherapeutisch, sondern ich möchte wieder die Eltern bestärken, dass sie einfach auf sich und auf ihre Kinder vertrauen, dass sie ein gutes Gespür haben. Und wenn etwas merkwürdig ist, komisch, es ihnen nicht gefällt, ruhig sich auch trauen, dass sie reagieren, dass sie nachfragen, dass man penetrant ist. Elternintuition ist sowas Wichtiges und das darf man nicht unterschätzen. Und
dann auch schon in der Klinik? Also würdest du sagen, wenn euch was auffällt oder wenn irgendwie was ist, gerade mit so zum Beispiel Sachen, so Lieblingsseite oder so, sollte man da in der Klinik schon sagen, übrigens, mir ist aufgefallen, das Kind guckt immer nur nach rechts oder liegt immer nur so oder so? Oder sagst du, naja, ehrlich gesagt, da geht es halt um andere Dinge und dafür ist danach auch noch viel Zeit.
Ich finde, man darf es immer ansprechen und man kann drüber reden. Also es kann natürlich gerade sein, dass jetzt was anderes gerade der Fokus ist, aber ich finde es so wichtig, wenn es erwähnt ist. Das ist ja eine Sorge, ein Bedürfnis, was man gerade in dem Moment hat, dass es jemand wahrnimmt und damit umgeht. Und es kann natürlich sein, dass man sagt, okay, gerade kann das Kind nicht anders liegen, weil vielleicht bestimmte Schläuche angeschlossen sind. Aber danach gucken wir es uns nochmal an, ob es immer noch so ist oder wir müssen es danach auf alle Fälle beobachten. Aber gerade können wir es nicht ändern. Das ist ja auch schon mal ein wichtiger Punkt, dass es wahrgenommen wird. Und deswegen definitiv ansprechen und... Das heißt nicht, dass es sofort eine Lösung dafür gibt, aber dass man drüber redet. Und genau, das ist so auch so ein Punkt, der dann der zweite ist eigentlich schon, dass man sich Unterstützung holt, wenn man sie braucht, Fragen stellt. Das kennt man schon bei einem Kind generell. Man braucht ein Dorf, damit man es großzieht. Und die Kinderherzfamilie ist, ich finde, die Kinderklinik ist damit angeschlossen. Es ist auch das Dorf, was dazugehört für uns sehr angeborenen Herzfehler, das Kind großzuziehen oder groß zu bekommen. Und das ist natürlich der medizinische Teil. Aber auch da sind Fragen einfach erlaubt und Unterstützung. Und dass man sich das auch holt, wenn es einfach nötig ist.
Und gibt es irgendwelche Übungen oder Routinen für den Alltag oder irgendwas, wo du sagst, Das ist echt nochmal so ein Geheimtipp, da habe ich richtig gute Erfahrungen mitgemacht.
Ich finde generell, dass man die Kinder immer gut verbal begleitet, wenn man was an ihnen macht. Mhm. Zum Beispiel beim Drehen, beim Wickeln, dass man trotzdem auch sagt, was man macht, auch bei einem Baby. Und sich traut, Körperspielchen zu machen. Also sowas wie Hände küssen, Füße küssen, so diese Wickeltischgymnastik nenne ich es immer gerne, dass man dreht und wendet und sie darüber eben zur Bewegungsfreude bekommt. Und zu Hause einen Bereich hat, wo das Kind sich einfach frei bewegen kann, eine Spielfläche, wo es aktiv sein kann, wo es, ich sage jetzt ohne vorgegebenes Angebot, sich probieren kann, greifen kann, spielen kann. Aber dann, wenn man auch merkt, es braucht Unterstützung, vielleicht aufgrund eben so einer OP-Situation, einer Kliniksituation, auch im Kopf hat, okay, vielleicht bräuchte er bestimmte gezielte Übungen, dass man die dann in den Alltag integriert.
Wie ist es denn bei den älteren Kindern, die nach der OP wieder zurückgehen in Kita, Kindergarten, Schule? Wie sollte man da dann auch mit den Erziehern, mit den Betreuern, Lehrern, wie auch immer, sich austauschen? Also würdest du sagen, was das Kind macht, das darf es auch, das kann es auch? Oder würdest du sagen, nee, da muss man dann schon nochmal, keine Ahnung, 2, 3, 4, 5, 6 Monate gezielt drauf schauen, bestimmte Dinge fördern, andere unterbinden und so weiter? Also wie sollte da die Wiedereingliederung in den Alltag erfolgen, idealerweise?
Also die wichtigste Zeit ist natürlich diese Brustbeinheilungszeit, in der sind manche Sachen ausgenommen. Wenn die abgeschlossen ist, können die Kinder in der Regel alles wieder machen. Dann können die auf das Klettergerüst, dann können die auf das Trampolin, können unterwegs sein. Man muss natürlich beachten, was es für ein Herzfehler ist. Es gibt Herzfehler, die eine Belastungsbegrenzung haben, zum Beispiel, dass sie ein Sportverbot haben. Das sind Patienten nach der OP für 3 Monate. Das heißt, Sport ist wirklich Leistungssport, Vereinssportarten, Wettkampf, was man sonst machen kann, wenn es um Sport geht und Belastungen bei größeren Kindern, die auf dem Ergometer können, dass man das sportkardiologisch auch mal beurteilen lässt und sich da erkundigt. Mit Untersuchungen kann man feststellen, wie sind die Belastungsgrenzen. Was man sich grundsätzlich merken kann für Herzkinder oder auch Herzpatienten, dass man die Sprechregel gerne als Orientierung nimmt. Das heißt, die Kinder oder Erwachsenen können sich belasten, sie dürfen eine Anstrengung merken, aber sie sollten noch reden können. Und ich finde, das ist was, das hat man parat, ohne dass man irgendeine Tabelle hat oder Pulswerte oder andere Vitalparameter, die man messen kann, das für jeden umsetzbar ist. Und das ist wirklich so dieses, das Kind bewegt sich, ist unterwegs, aber es prabbelt noch. Und das ist so die Grenze, wo man sich einfach bewegen darf. Wenn man merkt, derjenige ist angestrengt, er kann nicht mehr sprechen, ist es zu viel. Und dann wirklich eine Pause machen. Die Kinder merken das meistens von alleine. Die gehen seltenst über diese Grenze hinweg, weil die sich da nicht wohlfühlen. Denen ist das... Sie merken, das tut ihnen nicht gut und dann
nehmen sie sich selber zurück.
Nehmen sie sich zurück, genau. Man hat eher den Punkt, wenn es eben so eine Gruppendynamik ist, da muss man gerne mal aufpassen, dass es sich eben nicht hochschaukelt, dass sie dann über ihre Grenzen gehen. Eben Wettkampfsport, deswegen empfiehlt man den oft nicht. Oder Leistungssport, weil man da ja bewusst über diese Grenze gehen möchte. Und das ist aber ein Rahmen, in dem, finde ich, sollte man grundsätzlich nicht unbedingt hin. Da ist es dann vielleicht sinnvoll, in eine Sportambulanz zu gehen, sich untersuchen zu lassen, in welchem Rahmen kann ich mich belasten, wenn das eben Thema ist, dass man Richtung Leistungssport unterwegs sein möchte, dass man da genauere Parameter hat. Aber sonst kann man grob diese Sprechregeln nutzen und in der dürfen sich die Kinder nach diesen 3 Monaten bewegen. Man muss wirklich eher so als Eltern, darf man sie schon fordern, dass sie sich bewegen? Es ist auch sinnvoll, ihnen das generell als Lebenselixier mitzugeben, dass sie ein bisschen Ausdauersport betreiben, ob das Radfahren ist, Schwimmen, Spazieren gehen. Es muss kein Extremsport sein, aber das Bewegen einfach wichtig und gesund ist. Aber dass es eben nicht dieses Extreme sein muss, dass sie aber auch ihre Pausen machen dürfen, wenn sie sie brauchen. Also kein Überfordern und kein Unterfordern.
Okay. Ja, vielen, vielen Dank. Von meiner Seite sind tatsächlich jetzt auch ganz viele Fragen geklärt. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, so, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, das sollten wir unbedingt noch mitnehmen?
Ich glaube, wir haben viele Punkte abgearbeitet und falls Fragen noch auftauchen sollten, können wir die auf alle Fälle noch bearbeiten.
Ganz genau. Wenn ihr nämlich Fragen habt, dann könnt ihr uns auch jederzeit schreiben an podcast@kinderherzen.de und dann greifen wir eure Fragen gerne in einer weiteren Folge nochmal auf. Ansonsten danke ich dir ganz herzlich, dass du uns heute so viele spannende Einblicke gegeben hast, uns mitgenommen hast und ganz viele Fragen beantwortet hast. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gerne.
Dann vielen Dank und tschüss.
Ciao.
Danke, dass du auch in dieser Podcast-Folge wieder reingehört hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest was draus mitnehmen. Viele weitere Infos und Links zum Thema findest du wie immer auch in unseren Shownotes. Und wenn du uns gerne hörst, was wir natürlich sehr hoffen, dann abonniere uns doch gleich, um in Zukunft keine Folge mehr zu verpassen. Natürlich freuen wir uns auch über eine positive Bewertung auf deiner Podcast-Plattform und wenn du uns teilst, empfiehlst und anderen Herzkind-Familien von uns erzählst. Oder hast du vielleicht Fragen, Wünsche, Themenideen oder sonstige Anregungen? Dann schick uns die gern an podcast@kinderherzen.de. Schön, dass du heute mit dabei warst. Danke für deine Unterstützung und von Herzen alles Liebe aus München. Tschüss und bis zum nächsten Mal.